The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 28. September.
Some people say it's folly, but I'd rather have the lolly. With money you can make a smash.
There is nothing quite as wonderful as money,
money, money, money.
There is nothing like a newly minted pound.
Money, 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 money.
Everyone must hanker for the butchness of a banker. It's accountancy that makes the world go round, 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 round.
Monty Python, die legendäre Komikertruppe aus Großbritannien, singt, wie wonderful das liebe Geld ist. Money, money, money. Und wie wichtig es ist für den kleinen Mann. Die Botschaft, Geld allein macht eben auch nicht unglücklich. Im Ernst, beim Thema Geld herrscht im Moment Unsicherheit. Das Land stagniert, um nicht zu sagen, es schrumpft leicht, der Konsum läuft noch, aber eben auch deshalb, weil viele Deutsche schon entsparen, das heißt auf das, was in vergangenen Jahrzehnten auf dem Sparbuch gelandet ist, zurückgreifen. Das sagt der deutsche Bankchef Christian Sewing hier an Bord der Pioneer One.
Herr Steingart, ich sehe das auch so oder so kommen, dass wir in einen Rückgang der Nachfrage gehen. Viele, viele Privatpersonen in Deutschland, das ist wie eine Krankheit, die man zurzeit noch nicht sehen kann, aber viele Privatpersonen in Deutschland sind nicht in der Lage, von ihrem monatlichen Einkommen, ihre monatlichen Rechnungen zurzeit zu zahlen. Die haben aber ihren Konsum noch nicht zurückgenommen.
Das heißt, die leben
von
der Substanz.
Sie entsparen. Die haben durch Covid so viel Ersparnisse aufgebaut, dass sie die Chance haben, ihren Lebenswohlstand oder ihr ganz normales Leben genauso weiter zu finanzieren. Aber sie gehen jeden Monat an ihre Ersparnisse ran.
Doch allzu tief will man dieses Entsparen eben auch nicht treiben. Es herrscht mittlerweile bei den Bundesbürgern eine angespannte Abwartehaltung. Nicht jeder ausgegebene Euro ist ein guter Euro. Das belegt der neue Konsumklima-Index der Marktforscher von der GfK, der Gesellschaft für Konsumforschung. Energiepreise, Inflation, Ungewissheit. Das alles lässt die Deutschen den Euro festhalten. Sparneigung ist auf einem hohen Niveau. Mein Kollege Stefan Lischke hat bei Rolf Bürkel von der GfK angerufen. Rolf Bürkel ist Senior Research Consultant und Studienleiter und er hat eine neue Studie vorgelegt zum Thema die Deutschen und die Sparsamkeit.
Einen wunderschönen guten Morgen, Rolf Bürkel.
Guten Morgen.
Herr Bürkel, die Deutschen sparen so viel wie seit dem Jahr 2011 nicht mehr, also eine ganz schön lange Zeit. Was sind die Gründe für die neue Sparsamkeit der Deutschen?
Also diese neue Sparsamkeit resultiert zunächst mal aus einer gestiegenen Verunsicherung vieler Verbraucher. Das liegt zum einen an der Inflation. Das ist ja gerade bei deutschen Verbrauchern ein sehr sensibles Thema. Hohe Preise für Lebensmittel und auch Energie knabbern an der Kaufkraft der privaten Haushalte. Und entsprechend sind sie natürlich vorsichtig und dann auch gezwungen, an der einen oder anderen Ecke Geld zu sparen.
Was heißt das denn, dass die sogenannte Sparneigung, so heißt das in Ihrer Studie, gestiegen ist? In welchen Bereichen wird gespart, wo früher das Geld vielleicht noch ein bisschen lockerer saß?
Also bei der Sparneigung muss man sagen, dass sie auch etwas ambivalent ist. Das kann bedeuten, dass man auf der einen Seite bewusst Geld auf die Seite legt, spart, weil man dafür zum Beispiel Zinsen bekommt. Oder auf der anderen Seite kann Sparen auch bedeuten im Sinne von nicht ausgeben, weil man einfach sparen muss. Wir sehen das im Moment bei Anschaffungen zum Beispiel für Haushaltsgeräte, für Möbel und dergleichen. Das sind auch oft Anschaffungen, die man unter Umständen auch mal verschieben kann oder unter Umständen auch ganz aufgeben kann. Und dann wird halt auf eine neue Wohnzimmereinrichtung erstmal verzichtet.
Der Durchschnittsdeutsche hat ein Geldvermögen in Höhe von etwa 88.600 Euro. Da sind auch Aktien mit drin, Rentenversicherung, Bargeld etc. Gehen die Menschen in Zeiten der Teuerung eben auch an ihr Erspartes?
Wer über Erspartes verfügt, muss unter Umständen vielleicht Erspartes aufbrauchen oder auch nutzen derzeit, gerade wenn man davon ausgeht, dass man sein gewohntes Konsumniveau auch beibehalten will. Und wir sehen ja zum Beispiel im Moment, dass zum Beispiel im Bereich Urlaub, Reisen wir noch keine Tendenzen sehen, dass hier groß gespart werden soll. Das heißt also gerade beim Reisen, das haben wir in der Vergangenheit immer wieder gesehen, wenn es wirtschaftlich schwieriger wird, das ist so einer der letzten Bereiche, wo man dann einsparen wird. Zunächst wird halt auf irgendeine Anschaffung verzichtet, also auf den Urlaub.
Haben die Deutschen denn auch Sorge, dass sie ihren Job verlieren und darum weniger Geld ausgeben, aus Sorge, dass sie vielleicht mal kein Einkommen haben?
Für die Haushalte sind eigentlich immer zwei Faktoren ganz entscheidend, wenn es um das Konsumverhalten geht. Es ist einmal die Inflation und es ist die Arbeitsmarktentwicklung. Und auf dem Arbeitsmarkt ist es derzeit so, dass die Entwicklung recht stabil ist. Wir haben eine gute Beschäftigungslage. Allerdings hat sich jetzt zuletzt gezeigt, dass die Unternehmensinsolvenzen doch zugenommen haben. Und damit steigt auch die Sorge bei vielen Beschäftigten, dass ihr Job vielleicht nicht ganz so sicher ist und sie um ihren Job fürchten müssen. Und das ist erfahrungsgemäß immer eine ganz klare Konsumbremse.
Das heißt, was konkret muss passieren, damit sich das Konsumklima in Deutschland wieder erholt? Inflation muss runter.
Die Inflation muss runter, muss wieder auf ein erträgliches und annehmbares Maß. Die EZB hatte als Zielgröße hier etwa 2% vorgesehen. Es ist im Moment überhaupt nicht abzuschätzen, wann die Inflation wieder wirklich auf ein Niveau von 2-2,5% sinken wird. Und dann sind natürlich die Verbraucher auch wieder eher gewillt, Geld auszugeben, gerade auch wenn die Realeinkommen wieder eher steigen als sinken wie bislang.
Das sagt Rolf Birkel von der GfK zur neuen Sparsamkeit der Deutschen. Ich sage vielen Dank für Ihre Information.
Gerne.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mein Kollege Michael Bröker spricht mit dem parlamentarischen Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, Thorsten Frey, über die Strategie von CDU/CSU in Sachen Migration. Naja, und auch über die Kritik von Thorsten Frey an Nancy Faeser, der Bundesinnenministerin.
Sie ist groß im Ankündigen, erratisch in der Umsetzung und weiß ganz offensichtlich nicht, wo sie hin will.
Außerdem erklärt unsere Börsenreporterin Anne Schwedt uns die neuesten Investments der Investoren-Ikone Cathie Wood. Und sie berichtet über die neuen Quartalszahlen von Micron. Außerdem, wir staunen darüber, wie die Hymne der Bergleute akustisch neu aufbereitet wird. Und wir lachen mit, nicht über, mit der Tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner. Knapp 3 Wochen ist es jetzt her, als man dachte, Olaf Scholz könnte den lahmen Politikbetrieb der Ampel mal ein wenig aufmischen. Er sprach im Bundestag von einem Deutschlandpakt zur Modernisierung und wirtschaftlichen Verbesserung des Landes. Er adressierte seine Rede eben nicht nur an die Länder, sondern an die vor ihm sitzende Opposition.
In meiner Verantwortung als Bundeskanzler möchte ich Ihnen daher heute ein Angebot machen. Mein Vorschlag richtet sich an die 16 Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder, an die Landrätinnen und Landräte, an die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister überall in unserer Republik. Und mein Vorschlag richtet sich ausdrücklich auch an Sie, verehrter Herr Merz, als Vorsitzender der größten Oppositionspartei, die im Bundesrat, in den Ländern und Kommunen Verantwortung trägt. Wir brauchen eine nationale Kraftanstrengung. Lassen Sie uns unsere Kräfte bündeln.
Die Union nahm diese Einladung zur Zusammenarbeit dankend an und reagierte wenig später ja, mit einer ganz eigenen Version eines Deutschlandpaktes. Gemeinsam mit Scholz und seiner Regierung wolle man an Lösungen in der Migrationspolitik arbeiten, schlug CSU-Mann Alexander Dobrindt in seiner Erwiderungsrede vor.
Wir bieten Ihnen an, dieses Thema mit uns zu lösen, weil es sonst zu einem gesellschaftlichen Großkonflikt sich entwickeln kann. Die Asylzahlen, sie steigen, die Kommunen sind überlastet, die gesellschaftliche Akzeptanz, sie schwindet.
Mein Kollege Michael Bröker wollte wissen, was seitdem eigentlich in der Sache passiert ist und wie sich die Union momentan selbst in Sachen Migration aufgestellt sieht. Deshalb hat er bei Thorsten Frey, dem parlamentarischen Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag, angerufen. Mal horchen, was der Mann uns zu sagen hat. Los geht's.
Einen schönen guten Morgen, Thorsten Frey.
Guten Morgen, Herr Bröker.
Herr Frey, hat der Bundeskanzler schon auf Ihr Angebot, auf Ihre ausgestreckte Hand geantwortet, den Deutschlandpakt für Migration umzusetzen?
Im Grunde genommen nicht. Es sind jetzt 3 Wochen vergangen, seitdem er das angekündigt hat im Deutschen Bundestag. Und im Grunde genommen ist seitdem nichts passiert. Also ganz offensichtlich keine Gespräche mit uns, aber auch ansonsten ist nichts passiert. Und wer die Debatten im Bundestag verfolgt, an denen der Bundeskanzler üblicherweise nicht teilnimmt bei diesem Thema, der spürt auch, dass es noch meilenweite Unterschiede zwischen den Koalitionsparteien und uns gibt, insbesondere den Grünen. Das wird immer deutlicher.
Also keine informellen Gespräche zwischen Merz und Scholz zu einer großen nationalen Kraftanstrengung?
Es gab unmittelbar nach der Haushaltsrede des Bundeskanzlers ein Gespräch zwischen Friedrich Merz und dem Bundeskanzler, aber seitdem gab es nichts, wovon man sagen kann, dass man sich aufeinander zubewegt.
Herr Frey, wir lassen in diesem Gespräch jetzt mal die Politik beiseite und kümmern uns mal um konkrete Lösungen für die Probleme der Menschen. Welche zentralen Maßnahmen müssten jetzt umgesetzt werden, um die Migration wirklich zu begrenzen? Nicht mittel- und langfristig, sondern kurzfristig.
Ja, zunächst einmal braucht es ein Verständnis dafür, dass Migration tatsächlich begrenzt werden muss. Wenn Sie sich erinnern, noch in diesem Sommer hat die Koalition das Aufenthaltsgesetz geändert in Paragraph 1 und hat das Wort Begrenzung rausgestrichen. Und wenn Sie die Reden etwa der grünen Kolleginnen und Kollegen im Bundestag hören, dann haben Sie den Eindruck, dass es überhaupt kein Problem im Bereich der Migration gibt, außer vielleicht, dass wir in Deutschland nicht genügend Infrastruktur vorhalten. Deswegen das Erste wäre, dass wir ein gemeinsames Verständnis entwickeln. Und das Zweite wären eine ganze Reihe von Maßnahmen, die gebündelt gemacht werden müssten. Das ist die Verlängerung der Liste sicherer Herkunftsstaaten.
Das hilft doch nicht kurzfristig, die sicheren Herkunftsstaaten.
Die Summe der Maßnahmen hilft kurzfristig. Also kombiniert mit Grenzkontrollen eben nicht zu Österreich, sondern beispielsweise auch zu Polen und Tschechien. Darüber hinaus aber auch die Verlängerung des Ausreisegewahrsams von 10 auf 28 Tage, um die Chance von Rückführungen zu erhöhen. Das hat die Ministerpräsidentenkonferenz bereits am 10. Mai beschlossen. Umgesetzt ist es bis heute nicht. Wir müssen im Bereich der Leistungen, der wirtschaftlichen Leistungen etwas tun. Durch die Entscheidungen der Koalition sind die Sozialleistungen auch für Asylbewerber innerhalb von 2 Jahren um etwa 25% gestiegen. Deswegen müssen wir verstärkt über Sachleistungen sprechen.
Aber Herr Frey, das ist doch Ländersache. Das können doch Ihre schwarz-grün regierten Länder in Schleswig-Holstein, in Hessen, in Nordrhein-Westfalen längst alles umsetzen.
Ja, es ist sogar weitestgehend kommunale Zuständigkeit, verankert allerdings im Asylbewerberleistungsgesetz. Das ist ein Bundesgesetz. Da haben wir eine Sollvorschrift. Und ich bin davon überzeugt, dass wir, auch wenn es einen höheren bürokratischen Aufwand vor Ort bedeutet, wegen der damit verbundenen Lenkungswirkung mehr als nur eine Sollvorschrift brauchen.
Aber nochmal die Ausreisegewahrsam, zum Beispiel 28 Tage, im Mai beschlossen. Wer muss das ganz konkret in Gesetzesform gießen, die Länder oder der Bund?
Der Ausreisegewahrsam, der muss vom Bund in Gesetzesform gegossen werden. Wir haben im Übrigen Ende Mai einen Gesetzentwurf dazu eingebracht im Deutschen Bundestag, der erwartungsgemäß von der Koalition abgelehnt worden ist. Also es ist das abgelehnt worden, was 2 Wochen zuvor die Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen hat. Und es ist das abgelehnt worden, was die Bundesinnenministerin im August dann als Diskussionsentwurf in die Debatte gebracht hat. Also da gibt es ganz offensichtlich wenig Bereitschaft, wirklich gemeinsam vorwärts zu kommen.
Also die Innenministerin Nancy Faeser hat ja sowohl Grenzkontrollen auch an der deutsch-polnischen Grenze angekündigt, als auch die Verlängerung des Ausreisegewahrsams auf 28 Tage. Sie werfen ihr vor, dass sie Dinge ankündigt und nicht tatsächlich Gesetze in den Bundestag einbringt, richtig?
Ja, Herr Brücker, also zunächst einmal ist es so, sie hat das angekündigt mit dem Ausreisegewahrsam. Die Koalition hat es aber Ende Mai abgelehnt. Mit den Grenzkontrollen hat sie das am Freitagnachmittag angekündigt. Am Freitagvormittag im Bundestag hat sie noch von Symbolpolitik gesprochen und ineffektivem Einsatz von Polizisten. Außerdem hat sie bis heute stationäre Grenzkontrollen nicht notifizieren lassen in Brüssel. Das kostet auch noch mal einige Wochen Zeit. Und deswegen muss man wirklich sagen, sie ist groß im Ankündigen, erratisch in der Umsetzung und weiß ganz offensichtlich nicht, wo sie hin will.
Jetzt hat Friedrich Merz angeboten, an den Kanzler das Angebot gemacht, er müsse die Grünen einfach rausschmeißen und er könne eine ordentliche Migrationspolitik mit der Union umsetzen. Wie muss ich mir das vorstellen? Geht dann die 28% Partei CDU als Vizekanzler und Wirtschaftsminister ins Kabinett Scholz oder wie war das Angebot zu verstehen?
Also darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass wir ein ehrliches Interesse haben, die enormen Herausforderungen im Bereich der Migration wirklich zu lösen. Denn das ist etwas, was die Gesellschaft spaltet und was eine ganz ungute Entwicklung auch auf viele andere Lebensbereiche der Menschen in unserem Land hat. Und deswegen sind wir davon überzeugt, dass hier nicht Worte reichen, sondern tatsächlich nur Verbesserungen der Situation. Dazu wollen wir einen Beitrag leisten. Wir sind davon überzeugt, dass davon das ganze Land profitieren würde. Also wenn die Grünen eher eine Selbsthilfegruppe im richtigen Umgang mit Migration sind, als dass sie in der Lage wären, einen Beitrag zu leisten, die Herausforderungen für das Land zu lösen, dann ist das zunächst einmal das Problem der Koalition und des Bundeskanzlers.
Aber es war auch ein kleiner Hinweis darauf, wir könnten eigentlich zusammen, Schwarz-Rot, eventuell mit Gelb, also eine Art Deutschland-Koalition, wir könnten das zusammen lösen und die Grünen raushalten. Ist das schon so ein Vorzeichen für die Bundestagswahl, die Deutschland-Koalition mit dieser Variante zu liebäugeln?
Nein, im Hinblick auf die Bundestagswahl wollen wir so stark wie irgend möglich werden. Und wir werden mit Sicherheit in den nächsten 2 Jahren keine Seitenblicke auf mögliche Koalitionspartner werfen. Es geht schlicht und einfach darum, dass wir ein gewaltiges Problem haben. Ein Problem, das Auswirkungen auf alle Lebensbereiche in unserem Land hat. Und deswegen sind wir bereit, als konstruktive Opposition da auch mitzuhelfen und mitzutun, diese Herausforderungen zu lösen. Aber ich will das auch dazu sagen, das ist kein Blankoscheck. Wir werden also nirgendwo unser Siegel geben, wo es zu keinen wesentlichen Verbesserungen im Bereich der Migrationspolitik kommt. Also für eine Placebo-Politik stehen wir nicht zur Verfügung.
Herr Frey, eine letzte Frage noch. Österreich hat jetzt vorgeschlagen, die Asylbewerber stärker zu öffentlichen Diensten, zu gesellschaftlichen Diensten heranzuziehen, damit eben das Problem, dass viele dieser Menschen in den Unterkünften nicht wissen, was sie tun sollen, gelöst wird und sie gleichzeitig Dienst an der Gemeinschaft leisten. Was halten Sie von diesem Vorschlag?
Also zunächst einmal geht es ja darum, dass für die überwiegende Mehrzahl von Asylbewerbern nach 3 Monaten die Möglichkeit besteht, auch auf dem ersten Arbeitsmarkt Arbeit zu finden. Was wir feststellen ist, dass das häufig nicht gelingt und viele Syrer und Afghanen, die beispielsweise vor 7 oder 8 Jahren zu uns gekommen sind, heute mehrheitlich noch auf soziale Transferleistungen angewiesen sind. Ich bin davon überzeugt, dass Arbeit hilft. Wenn die im ersten Arbeitsmarkt nicht angemessen zu erreichen ist, dann durchaus auch im Bereich der Dienstleistungen, der öffentlichen Dienstleistungen, der Unterstützung der öffentlichen Hand. Denn das hilft mit Sicherheit, sowohl einen Beitrag zu leisten für das Hiersein, als auch natürlich gegebenenfalls im Bereich der Integration.
Herr Frey, ich bedanke mich für diese ersten Einschätzungen zu der Unionsstrategie in der Migrationspolitik. Ich wünsche einen erfolgreichen Tag. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Sehr gerne, Herr Brücker.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da freuen sich europäische Anleger über eine amerikanische Expansion, denn die Chefin des ETF-Anbieters ARK Invest, Katie Wood, bietet ihre Produkte bald auch in Europa an. Welche Aktien die Anleger dabei im Auge behalten sollten, das weiß meine Kollegin an der Wall Street, Anne Schwedt. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Hey Gabor, ja, Cathy Wood setzt mit ihren Fonds ja vor allem auf revolutionäre Technologien und hat da in der Vergangenheit schon echt ein gutes Händchen bewiesen. In 2020 konnte sie den Wert ihres Fonds verdreifachen. Letztes Jahr gab es zwar branchenübergreifend starke Einbrüche am Aktienmarkt, Wood glaubt aber, dass gerade deshalb jetzt ein guter Zeitpunkt ist, um einzusteigen. Besonders spannend findet sie Unternehmen, die in künstliche Intelligenz investieren. Sie glaubt zum Beispiel ganz stark an Tesla, vor allem was das Thema autonomes Fahren angeht. Und sie glaubt auch, dass der Videochat-Dienst Zoom nochmal ein Comeback erleben wird, dank Investitionen in KI. Die Aktie von Nvidia hat Wood allerdings inzwischen abgestoßen. Da sieht sie keine großen Renditeerwartungen mehr. Der ganze Boom um KI sei bei Nvidia schon mit eingepreist in der Aktie. Und was ich auch ganz spannend finde, Cathy Wood glaubt auch noch an die Kryptowährung Bitcoin. Sie sieht den Bitcoin-Preis bis 2030 bei knapp 1,5 Millionen Dollar. Derzeit liegt er bei 27.000 Dollar ungefähr. Die ist nämlich optimistisch, dass die Regierung ihren Widerstand gegen Krypto aufgeben wird und die Börsenaufsicht bald auch einen Bitcoin-ETF zulassen wird.
Und auch die neuesten Zahlen von Micron sind da. Und wie sehen die eigentlich aus, Anne? Erzähl uns mehr.
Ja, geht so, Gabor. Mit dem Umsatz konnten die Analystenerwartungen zwar übertroffen werden. Zu verdanken hat der Konzern das der starken Nachfrage nach Chips für künstliche Intelligenz. Und auch der Ausblick liegt, was den Umsatz betrifft, über den Erwartungen. Trotzdem gab es beim Umsatz im abgelaufenen Quartal einen Rückgang um 40%. Die Erwartungen waren einfach sehr gering. Und unterm Strich stand auch weiterhin ein Verlust. Micron rechnet fürs laufende Quartal auch mit einem höheren Verlust, als Experten erwartet hatten. Micron stellt ja Chips für Handys und Computer her. Und da sei die Nachfrage seitens der Konsumenten momentan wegen der Inflation und der unsicheren Wirtschaftslage gerade einfach nicht so hoch. Die Anleger an der Wall Street entsprechend enttäuscht. Für die Micron-Aktie ging es nachbörslich um 4,1% nach unten.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Das ist das Steigerlied, bisher noch nicht zur internationalen Berühmtheit gebracht hat. Obwohl es den Bergbau doch eigentlich auf der ganzen Welt gibt. Aber ja, vielleicht kommt das ja noch. Die sächsische Initiative So geht Sächsisch arbeitet nämlich gerade daran, das Bergmannslied einer breiteren Bevölkerung zugänglich zu machen. Denn das ist seit März 23 immerhin immaterielles Weltkulturerbe der UNESCO. 8 verschiedene Versionen des Songs hat man deshalb bisher aufgenommen. Für jeden Geschmack, würde ich sagen, ist da was dabei. Das etwa ist die Swing-Variante des uralten Bergmannsliedes, dessen Wurzeln bis in das 16. Jahrhundert zurückreichen. Dort soll es erstmals in einem Zwickauer Liederbuch aufgetaucht sein, naja, und hat es von dort dann weit gebracht. Es ist nicht nur die Hymne der Bergleute, sondern gehört auch zum Repertoire von Fußballvereinen wie Schalke 04 oder von Studentenverbindungen. Die Initiatoren von So geht Sächsisch präsentierten jetzt auch eine Kinderversion. Anlässlich des Welterbe-Entdeckertages im sächsischen Freiberg sangen insgesamt 400 Freiberger Vorschulkinder das Steigerlied. Damit ist die Kinderversion diejenige mit den meisten Sängerinnen und Sängern. Wohl aber nicht die musikalisch anspruchsvollste. Denn es gibt außerdem noch eine Blues-Version, eine Klassik-Variante und das Steiger-Bergmannslied an der Orgel. Am emotionalsten ist es aber immer noch, wenn das Lied von echten Grubenmännern mit der Lampe auf der Stirn gesungen wird. Glück auf!
Hey Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Die Tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner.
Einen schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Entschuldigung.
Als sie um 7 Uhr die Nachrichten lesen wollte, kriegte Daubner, die seit Jahrzehnten nüchtern und sachlich die Lage des Tages moderiert, sich gar nicht mehr ein. Vor Lachen. Der Moderationsversuch zum Chemiegipfel, ja, der klang so.
Bundeskanzler Scholz trifft sich. Oh Gott. Es tut mir jetzt echt leid. Das ist jetzt nichts.
Die Zuschauer fieberten mit, ob der nächste Versuch, die nüchterne News zu verlesen, gelingen würde.
Oh Mann. So, aber jetzt.
Natürlich schaffte es Daubner am Ende, aber die Frage ist ja, warum sie lachen musste. Tja, Schuld war eine launige Abmoderation der Kollegen aus dem vorherigen Beitrag.
Wir müssen, die Kollegen haben gerade gesagt, ich weiß nicht, wie Rugby funktioniert. Ich habe gerade mal die Regeln gegoogelt. Wir müssen uns mehr damit beschäftigen, habe ich gerade festgestellt.
Ja. Hm?
Man
du
darf
hast
nur den
Zeit?
Spiel, den Ball haben, den darf man angreifen zum Beispiel.
Ja. Hm? Ja. Und du darfst, hast aber jetzt Zeit, ungefähr 3 Minuten 40, weil in der Zeit Susanne Daubner nämlich die Nachrichten des Morgens
sehr gerne. Nee, da muss ich drauf konzentrieren. Guten Morgen, Susanne.
Einen schönen guten Morgen.
Wir lernen, Susanne Daubner hat beruflich alles richtig gemacht. Es heißt doch immer, wo gelacht wird, da lass dich ruhig nieder.
Und Gabor, was hätten wir fast vergessen?
Nochmal daran zu erinnern, dass neben Till Brönner, dem großen Jazzer, auch eine nicht minder große, weibliche Stimme mit internationalem Starpotenzial bei unserem MyWay-Gipfel dabei ist. Zoe Wies, die junge Hamburgerin, die es mit ihren Songs neben den deutschen Charterfolgen auch in die schweizerische, belgische und österreichische Hitparade schaffte. Ja, sie ist mit dabei bei unserem Strategiegipfel der Familienunternehmer. Der Mensch lebt nicht vom Geschäft allein. Ich freue mich auf die MyWay, auf Till Brönner, auf Zoe Wies, auf Christian Lindner, auf Sie. Ich wünsche Ihnen einen musikalischen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.
It's hard for all of us. We don't know who we trust. Not